wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Und das gilt natürlich auch für Bernd Schmickerath.
Servus. Servus, Herr Fetzer.
Wir wollen ein bisschen sprechen natürlich über die DEL und auch die NHL, denn es gab einen Call mit Leon Dreisaitl, bei dem du auch mit dabei warst. Hören ihn auch selber zu dieser Saison, die ja super läuft für die Edmonton Oilers, und auch so ein bisschen zu seiner Zukunft wollen wir sprechen. Vorher aber natürlich, wie jetzt zuletzt vermehrt, die Hörerfragen. Und ich meine, wir haben es ja gestern in den 10 Minuten Eishockey besprochen, Bernd, die Liga boomt, also Zuschauerzahlen sind sehr, sehr gut. Jetzt kam heute auch wirklich eine Pressemitteilung von der Liga. Also alle Clubs haben ihren Zuschauerschnitt gesteigert, über 7.000 im Schnitt über die komplette Saison gesehen, über 50.000 pro Spiel bei Magenta Sport umgerechnet, also auch da die Zahlen gesteigert. Dann Social Media, 3 Millionen erreichen die Accounts von DL und den Clubs, also ein Boom. Und jetzt ist die Frage aber aus der Bissl Hockey Fankurve von Michael, woran liegt denn das? Warum läuft es denn so gut? Was ist die Strategie? Was ist der Plan? Und hat die DL diese Strategie umgesetzt? Oder ist es einfach nur so, dass einfach Eishockey ein geiler Sport ist und wieder funktioniert, weil Corona halt vorbei ist, wenn nicht mehr in den Köpfen?
Ja, ich glaube, das muss man differenzieren. Ich glaube, wir müssen die einzelnen Sachen wirklich einzeln ansprechen. Kommen wir erstmal zum Thema Reichweiten auch von deinem Arbeitgeber. Ich glaube, da profitiert der ganze Laden immer noch von der Corona-Zeit, dass halt viele Leute sich damals ein Magenta-Abo geholt haben, weil sie die Spiele ja ohne Zuschauer im Stadion gar nicht sehen konnten und einfach dann gemerkt haben, oh, das ist eine gute Übertragung, das gucke ich gern selber und ich möchte auch nicht mehr darauf verzichten. Und ich glaube, da sind einfach viele Leute dabei geblieben, die ohne Corona vielleicht sich gar kein Magenta-Abo geholt hätten. Und ja, ich finde ja auch, dass jeder einen guten Job macht und dann deswegen ist das so. Ich glaube, bei den Tickets kann man nicht auf die Liga gucken. Da muss man gucken, was da vor Ort passiert. Und dann sind ja vor allem die Kölner Haie zu nennen, die ja sehr investiert haben, was den Vertrieb angeht. Also viel Social-Media-Werbung, aber auch, wie man so hört, ist da wirklich ein fleißiges Team auf der Geschäftsstelle, das gut viel rumtelefoniert, den ganzen Tag einen Hörer in der Hand hat und wirklich Leute in die Halle lockt. Und ich glaube, da kommt auch noch hinzu, dass es dieses Jahr halt so viele Vereine gibt, die überraschend oben stehen, was da für eine Euphorie sorgt. Und bei anderen Vereinen, die eh viele Zuschauer haben, läuft dann vielleicht nicht immer so gut, aber die Leute kommen einfach trotzdem. Und das Letzte sind dann die Social-Media-Zahlen. Ich glaube, erstens macht die DEL da einen besseren Job. Also wenn man sich die ganzen Grafiken anguckt und sowas, so sei es bei Instagram, sei es bei Twitter, sei es bei TikTok, was auch immer, das hat schon eine ordentliche Qualität, schon viel besser als früher. Und ich glaube einfach auch, dass es einfach ein Zeichen der Zeit, dass halt immer mehr Leute bei Social Media sind, auch unabhängig von ihrem Alter. Und ich glaube, so insgesamt, so reime ich mir das mal zurecht, das sind die Gründe dafür.
Bewegtbild war, denke ich, schon ein großer Schritt. Ja, klar, absolut. Grafiken, wenn die gut aussehen, wunderbar. Aber wenn du dann einfach halt die Szene nochmal hast, also es kommt ja auch oft vor, dass dann besonders verrückte Szenen nochmal gespielt werden, auch Bar Down oder was ich sogar bei, ich weiß nicht, ob bei TSN auch, aber bei anderen Accounts eben, bei anderen Instagram-Accounts. Also wenn du dieses Bewegtbild hast, dann ja, lässt sich es halt auch leider vermarkten.
Ja, und wer weiß auch, ob irgendwie das WM-Silber vielleicht auch noch ein paar Leute mehr zum Eishockey innerhalb der eigenen Liga geführt hat. Also das kann man ja schwer messen, weil es gibt ja keine Umfragen darunter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht im Mai sich dachte, ach, ist ja ganz cooler Sport und dann automatisch mal irgendwie der Liga gefolgt und jetzt einfach dabei geblieben ist.
Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was ist dieser Weg, die Strategie, das Konzept für die Zukunft? Also ich würde jetzt mal sagen, diese Sportart, die ja durchaus weiter Potenzial hat, so zu präsentieren, wie sie präsentiert wird. Also du kannst die Liga natürlich immer noch weiterentwickeln. Es gibt immer Sachen, die wir auch kritisieren, die es zu kritisieren sind. Aber grundsätzlich ist der Weg schon gut, oder?
Ja, und ich finde, sieht auch alles professioneller aus. Ne? Also wenn du dir die Bilder anguckst und klar, wenn du dich sonst nicht so für Eishockey interessierst, wirst du vielleicht kein ganzes Spiel gucken, aber gerade diese Highlights, also Eishockey ist ja nun mal ein Sport, der wirklich auch Highlight-tauglich ist, sei es Checks, Tore, Paraden, was auch immer. Und das machen sie online ganz gut, muss ich sagen.
Und, also ist natürlich immer blöd, wenn ich das sage, aber ich denke, es war strategisch auch die richtige Entscheidung der Liga, bei Magenta Sport zu bleiben und nicht abzuspringen, wie andere Sportarten zu Dein zu gehen, sondern einfach diese Partnerschaft, die ja auch gewachsen ist, diese Zusammenarbeit weiter zu nutzen, weil man einfach weiß, was man bekommt, sowohl von der Produktion her als auch von Moderatoren, Kommentatoren, die Konferenz, einfach auch.
Ja, ja, genau so. Als Konferenz, Eishockey-Show, es gibt ja mittlerweile viel mehr als jetzt nur die einzelnen Spiele. Ne?
Genau, und da muss ich halt auch sagen, Schritt für Schritt weiterentwickeln. Ja? Dann Konferenz mit dazu genommen, alle 2 Wochen die Eishockey-Show, Nationalmannschaft gehabt, Frauennationalmannschaft, U20-Nationalmannschaft, ja. U18-Nationalmannschaft und so weiter und so fort, Deutschland-Cup. Also es geht ja auch, da wird ja auch Stück für Stück diese Zusammenarbeit mit DEL und DEB ausgebaut. Insofern, ja, sieht aktuell ganz gut aus und ist jetzt auch kein irgendwie übertriebenes Abfeiern von irgendwelchen Zahlen, sondern ich glaube, man kann das schon behaupten, dass das hinter Fußball ja so mit die populärste Sportart ist von den Zahlen her, heißt von der DEL die populärste Sportart.
Ja, Mannschaftssportart, ich glaube so Formel 1 oder sowas, ne, ist glaube ich immer noch populärer, aber sonst kommt das schon ganz gut hin.
Es gab aus der Fizzle Hockey Fankurve noch eine Frage zu Auf- und Abstieg von Stefan war es in dem Fall. Ich glaube, das müssen wir mal extra diskutieren, wenn es dann auch in Richtung, ja, wenn der Absteiger bzw. wenn der 14. feststeht, glaube ich, ist das nochmal eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Vielleicht auch, wenn es jetzt die nächsten Entscheidungen gegeben hat, beziehungsweise die nächsten Spiele noch ein bisschen abwarten. Das ist ein längeres Thema. Ich glaube, da können wir auch mal eine halbe Sendung drauf verwenden, oder?
Gerne, absolut. Da können wir mal verschiedene Sachen diskutieren, wie verschiedene Formate aussehen können, ob Auf- und Abstieg überhaupt sinnvoll ist, kann man auch nochmal diskutieren. Ich meine, angeblich ist die Frage ja beantwortet durch die Wiedereinführung, aber wie gesagt, gibt ja durchaus ein paar Stimmen, die es für rückgängig machen wollen würden. Also ja, machen wir mal in Ruhe. Das ist kein Thema für 2 Minuten.
Dann schauen wir in die DEL und irgendwie hat das ja auch schon wieder mit Auf- und Abstieg zu tun. Wir wollen ein bisschen über Nachverpflichtungen sprechen in der DEL. Sind die sinnvoll? Wer hat jetzt nachverpflichtet? Schlagen die ein? Wer müsste noch? Woran kann es vielleicht scheitern? Denn es gibt ja jetzt wieder eine Personalie, Bernd, mit Nick Ritchie, der zu den Iserlohn Roosters jetzt noch gewechselt ist, aus Finnland von Kärpätoulu für die verbleibende Saison. Also erstmal so grundsätzlich Nachverpflichtungen, ja oder nein? Aus Düsseldorf gibt es ja auch ein Positivbeispiel mit Adam Pale, der, wie du auch in den 10 Minuten Eishockey gestern gesagt hast, noch nicht verloren hat, seit er in Düsseldorf ist. Es gibt aber, finde ich, auch so ein paar Sachen zu beachten, wenn du nachverpflichtest, weil das kann dir ja auch irgendwie das Mannschaftsgefüge auseinandernehmen. Und
ja, ist ja immer die Frage, verpflichtest du nach, wie das jetzt Düsseldorf gemacht hat, weil dir halt der Nummer 1 Center Phil Baroni verletzt ausfällt und du hast halt eine Stelle frei, oder verpflichtest du nach, weil du denkst, wir brauchen mehr Tiefe, wir müssen irgendwie nochmal nachlegen und dann muss jemand, der die ganze Saison die Knochen hingehalten ist, auf einmal auf der Tribüne sitzen. Und ich glaube, das eine ist halt zwingend geboten, da wird auch niemand in der DEG-Kabine gesagt haben, oh Gott, was wird der denn jetzt hier? So, alle werden gesagt haben, korrekt, da haben wir wenigstens volles Line-Up, wobei sie ja am Wochenende in Iserlohn nicht mal wieder ein volles Line-Up hatten, da waren es ja auch wieder nur 11 Stürmer. Aber bei anderen Teams vielleicht, also ist jetzt auch, ich will jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, ich meine das nur so allgemein, dass da sich vielleicht schon manche denken, ja Moment mal, jetzt kommt hier irgendeiner und ich, der jetzt seit August hier alles gegeben hat, sitzt jetzt irgendwie komplett draußen und der ist jetzt zwingend besser als ich. Das kann vielleicht auch mal für Ärger sorgen. Und wenn du so einen Riesenkader hast und auf einmal 4, 5 Leute draußen sitzen und dann spielen die ganzen Nachverpflichteten, weiß ich nicht, ob das immer so gut ankommt.
Sebastian hat sich das bei Nürnberg ja mal angeschaut in seinem Blog. Das war jetzt beim letzten Mal Thema. Er war jetzt immer wieder auf diesen überragenden, sagenhaften, sensationellen, fabulösen
Blog. Formidabel.
Genau. Hat sich das angeschaut bei den Nürnberger Ice Tigers und hat halt auch festgestellt, so viele haben da gar nicht so wirklich eingeschlagen. Aber Tom Rowe hat das jetzt durch die Blume oder gar nicht so durch die Blume ja auch gefordert. Alle anderen holen nochmal Leute und die Nürnberger Ice Tigers holen keine. Also kann natürlich auch schief gehen, aber was würdest du sagen, was braucht man für Spielertypen, die da kommen? Also kann man nicht sagen, ob der sich jetzt sofort integriert, sondern, also ich finde jetzt mal grundsätzlich so einer wie Payal oder auch Ritchie, so Power Forwards, wo du halt weißt, okay, die gehen zum Tor, die sind jetzt vielleicht auch nicht so formabhängig, sondern du weißt genau, das ist so ihre Qualität, das brauchst du auch im Abschießkampf, ist jetzt gar nicht so eine schlechte Nachverpflichtung, so vom Spielertyp her.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde auch niemanden Junges holen. Also wenn, dann musst du wirklich erfahrene Leute holen, die paar Systeme, die es so gibt im Welt-Eishockey grundsätzlich drauf haben und keine große Eingewöhnungsphase brauchen. Und im besten Fall holst du natürlich jemanden, der schon mal in der Liga war, ne? Der dann auch das mit den Eisflächen kennt, der die Reisen kennt, der grundsätzlich den Spielstil der DEL kennt. Aber ich gebe dir auch recht, also wenn, dann würde ich vielleicht auch jemand holen, der eher so übers Körperliche kommt und sowas und der jetzt nicht irgendwie der super Finesse-Techniker ist, weil du dann auch denkst, naja, ob der sich so schnell zurechtfindet. Aber ist natürlich auch alles graue Theorie. Ich meine, wenn du Conor McDavid holen könntest, wird der, glaube ich, auch jedem Team ganz gut tun.
Nee, den holst du nicht, ja, weil der kennt die Eisfläche nicht. Deswegen,
das stimmt. Also aber apropos First-Round-Picks, kann es sein, dass die Isan und Roosters mittlerweile mehr First-Rounder haben als so manches NHL-Team? Ich meine, wir haben ja mittlerweile rumlaufen. Michael Del Col, Nick Ritchie und Hunter Schinkeruk. Das sind alles drei First-Rounder. Aaron Cornell ist noch ein Second-Rounder. Also beeindruckend, ehrlich gesagt, was die, also ich glaube, der nächste Draft wird wahrscheinlich in Iserlohn stattfinden, könnte ich mir vorstellen. Ja? Der Dezentrale dann, ne?
Ja. Der dezentrale Draft.
Ja, am Seilersee.
Ja, ja, genau. Ja, Kanada 1x. Ja. Ja. Die Roosters haben jetzt Nick Ritchie geholt. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, Mannschaften, die über die Meisterschaft um die Meisterschaft spielen wollen, zum Beispiel München jetzt mit Emil Johansson.
Der war ja schon mal da, ne? Also der wird ja eigentlich nur mal zurückgeholt. Das ist ja klar, ist es so gesehen Zugang, weil er halt nicht von Anfang der Saison da war. Aber es ist ja kein richtiger Externer, der neu kommt. Also das finde ich durchaus sinnvoll. Zumal ja auch Bittner ausgefallen ist und der dann direkt einen konkreten Spot im Kader hat, ne? Also solche Verpflichtungen kann ich durchaus nachvollziehen.
Aber oft ist es ja auch so, dass manche, also München jetzt zum Beispiel, da passiert das öfter, dass die einfach kurz vor Ende der Hauptrunde nochmal einen Verteidiger holen oder halt bevor es zu spät ist oder solange sie noch dürfen und dann eigentlich nochmal eine andere Mannschaft schicken oder die Mannschaft anders aufstellen für die Playoffs und sagen, ja, die Mannschaft, die wir so haben zu Beginn der Saison, die reicht schon für die Hauptrunde, aber vor den Playoffs kommt dann eh nochmal jemand dazu und das hat jetzt die letzten Jahre dann auch oder in der vergangenen Saison mit Johansson ja dann wirklich sehr gut geklappt, der hat sich sofort integriert, der hat auch sofort irgendwie einen Impact gehabt. Irgendwie ist es ja dann auch so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist es schon auch dann zu sagen, okay, wir holen jetzt noch einen oder auch im Abstiegskampf, da schmeißen wir jetzt nochmal so und so viel 10.000 hin und holen den. Und andere sagen, ja, würden wir auch gern, haben wir aber nicht das Geld.
Ja gut, dann kannst du ja generell davon ausgehen, dass es ohne eine Gehaltsobergrenze Wettbewerbsverzerrung ist. Ich meine, ob München jetzt den Johansson schon vor der Saison geholt hätte, er muss natürlich in die Ausländerlizenzen reinpassen, das tut er. Und ob sie den jetzt irgendwie im September holen, im November oder im Februar, ist mir eigentlich völlig egal.
Ja, ich sag nur, es ist, finde ich schon sehr, sehr auffällig, dass, also ich glaube, das wird mit einkalkuliert, dass du einfach sagst, du kannst da nochmal nachholen und die Mannschaft, die du hast, die reicht für die Hauptrunde und sich für die Playoffs zu qualifizieren und dann hast du halt nochmal eine Lizenz frei und auch nochmal, kannst du mal schauen, brauchst du eher einen Verteidiger oder einen Stürmer und kannst dann nochmal nachverpflichten. Also den Luxus haben halt nicht alle Mannschaften in
der Liga. Nee, natürlich nicht. Aber ich sag mal so, die Münchner haben auch das Geld, die werden sich nicht übernehmen. Es ist die Frage, ob das passiert, was ja unter anderem auch damals als Kritik am Auf- und Abstieg kam, dass sich da Leute mit dem drohenden Abstieg halt noch mal wirklich was investieren, weil sie denken, selbst wenn wir diesen Saison ein bisschen Verlust machen und jetzt ein bisschen reinhauen, ist es immer noch günstiger, als wenn wir absteigen, wo wir dann wirtschaftlich richtig bluten müssen. Und das ist halt die Frage, weil wenn du es doppelt machst und jetzt über deine Maßen hinausgehst, um den Abstieg irgendwie zu verhindern und dann trotzdem absteigst, dann kann es natürlich auch finanziell wehtun.
Das ist übrigens mit dem Nachverpflichten auch für mich ein Argument gegen die Playdowns. Jetzt sind wir doch wieder bei diesem Thema. Weil du spielst die ganze Saison, du bist Letzter, spielst die ganze Saison wirklich deutlich schwächer als alle anderen, holst dann aber nochmal vor den Playoffs oder Playdowns in dem Fall dann einen Kracher und der entscheidet dir dann so eine kurze Playdown-Serie. Da habe ich schon lieber die ganze Saison als Maßstab.
Ja.
Aber
das nur. Ist ja das Gleiche wie, Chef, du wirst irgendwie Tabellenelfter mit einem Punkt Rückstand auf Platz 10 und verlierst dann in den Playoffs gegen eine Mannschaft, die 25 Punkte weniger hatte, weil sich eine Woche vorher dein Torwart verletzt. Ne? Ist ja das gleiche Argument. Ne?
Ja, stimmt. Gibt's für dich, außer Pale, den wir jetzt angesprochen haben, Johansson, der wohl funktionieren wird, so ein paar Spieler, die da noch rausstechen von denen, die nachverpflichtet wurden. Also zum Beispiel können wir auch Mannheim nochmal nennen, die holen.
Klassische dritte Torwart in Mannheim, meinst du?
Ja. Genau, Torwart, genau. Also es gibt auch so klassische Moves, ne? Also ja, nochmal ein Torwart als Rückversicherung. Oder du holst da dann nochmal, also München hat ja dann oft auch einfach nochmal einen Verteidiger, so ein 1,95-Typen, der da halt einfach steht dann für die Playoffs und der dir auch deine 20 Minuten runterschrubbt oder so. Also es gibt schon auch so Stereotypen, was hole ich da noch, welchen Typ will ich haben? Und also so ein, du kriegst natürlich jetzt auch nicht die allerbesten sind dann unter Vertrag und werden nicht abgegeben von anderen Mannschaften. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also du kannst ja auch nicht jeden Spielertyp bekommen. Insofern ist es ja auch verständlich, dass es da so Stereotypen gibt bei bestimmten Teams.
Ja, also Jan Payne haben wir angesprochen, 4 Tore in 5 Spielen sind nicht ganz so verkehrt. Dann hier nach Wolfsburg gekommen, Peter Müller, würden wir sagen, aber Müller eher. Ich finde, ist jetzt auch nicht so schlecht eingeschlagen mit 8 Punkten nach 8 Spielen in Wolfsburg. 3 Vorlagen, 5 Tore, andersrum, 3 Tore, 5 Vorlagen. Und mal sehen, was Herr Ferentz so reißt in Ingolstadt. Ne? Man kommt auch immer aus der AHL. Mal sehen. Also rein vom Namen her liest sich das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Er ist auch 3. Runde gedraftet worden, ist erst 24 Jahre alt. Abwarten.
Ja, und bei Ferentz ist zum Beispiel, habe ich mir gedacht, boah, eigentlich Ingolstadt hat eher Probleme mit dem Tore schießen. Also vielleicht dann irgendwie so ein Typ Richie vielleicht nochmal, ja, oder in der vergangenen Saison haben sie dann Mateau geholt und Ronning.
Und die sind ja wohl richtig eingeschlagen, ne? Die waren überragend.
Genau, die waren richtig stark. Aber ich kann es auch bei Ingolstadt verstehen, dass sie einen Verteidiger holen, weil Bodi und Hüttl halt rund 25 Minuten pro Spiel spielen und das kann halt dann, wenn sie dann, also es geht dann ja in der ersten Playoff-Runde sehr wahrscheinlich einfach darum, schnell 2 Spiele zu gewinnen. Und wenn du da nochmal eben dann nochmal einen Verteidiger hast, der ein bisschen frischer ist oder die anderen eben zumindest ein bisschen entlasten kann, ist das für mich ein verständlicher Move. Auch wenn dann vielleicht oder ziemlich sicher ein etablierter Verteidiger rausrotieren muss bei Ingolstadt. Aber der Move ist für mich nachvollziehbar. Du musst natürlich schon so ein bisschen genauer hinschauen bei den Teams, was brauchen die jetzt? Und so mein erster Blick bei Ingolstadt war tatsächlich, ja, die brauchen noch Tore, also brauchen sie einen Stürmer. Ja. Aber insofern war das schon verständlich. Ne?
Absolut. Was machen wir denn eigentlich aus einem Wechsel aus der Liga raus? Andi Eder von München nach Zug? Also ich meine, wir hatten ja den Eder, ich weiß nicht, haben wir, als wir unsere Mid-Season-Geschichte da gemacht haben, habe ich doch mal gesagt, das ist der Spieler, der noch kommen wird, weil er halt bis dahin für seine Verhältnisse echt wenig Punkte hatte, was aber auch daran lag, dass er nicht unbedingt das größte Schussglück hatte. Also hat er irgendwie, glaube ich, 6% Schussquote oder sowas. Ja, überrascht mich dann jetzt doch, weil ich eigentlich dachte, das sei so, das würde alles so gut passen, weil er wohnt da bei dir in der Ecke und ist zufrieden in der Heimat, hat das Meisterschaftstor letztes Jahr geschossen und sowas und eigentlich dachte ich an die Eder und München, das wäre so, ja, das würde einfach alles gut passen und jetzt hört man nicht nur, dass er halt dazu wechselt, sondern dass er anscheinend nächstes Jahr in Berlin spielt bei seinem Bruder dann. Ich finde es schon ein bisschen überraschend, oder hattest du da als Miesbacher vor Ort noch andere Infos?
Nee, also mich hat das auch überrascht, vor allem, dass er halt dann, ich hatte eher gesagt, der macht nochmal einen Schritt nach vorne, weil sich, also es war jetzt auch nicht so, der hat jetzt wirklich Schritt für Schritt sich dann verbessert in der Liga und hat sich auch dann einfach zu dem Spieler entwickelt, der er ist, also die letzten beiden Jahre jeweils 17 Tore geschossen und über 40 Punkte gemacht, also wirklich ein etablierter DEL-Spieler, auch ein Center, der dann viel Eiszeit in den Special Teams bekommen hat, ja. Oft auch mal, sag ich jetzt mal, vielleicht im 5 gegen 5 ein bisschen tiefer im Lineup gespielt, ein bisschen weniger Eiszeit, aber eben dann Powerplay gespielt und auch Unterzahl gespielt. Und nee, ich kann es mir jetzt auch nicht erklären, vielleicht mit einer Verletzung auch zu tun jetzt im vergangenen Sommer. Er hat ja dann auch die Weltmeisterschaft verpasst. Das war vielleicht dann auch so ein mentaler Downer. Das ist jetzt von mir aber auch nur Spekulation. Also gerade beim Thema Weltmeisterschaft, wir sehen ja zum Beispiel bei Maxi Kamera, ne? Also der, bei dem ist es ja genau andersrum gelaufen. Der hat auch
Tobi
die Weltmeisterschaft.
Jeder genauso.
Dann, genau, mit Tobi Ehler genauso, ja, stimmt, genau, 2 Spieler, die eben die Weltmeisterschaft dann doch verpasst haben und spät gecuttet worden sind und trotzdem halt so abgehen und warum es bei Andi Eder und München in der Saison nicht so passt, weiß ich nicht, jetzt in Zug, also das ist natürlich dann schon so ein Ding, ne? Du kommst dann mit einer Kontingentstelle wiederum aus Deutschland nach Zug, die dann zumindest oberes Drittel sind in der Schweiz, also sehen die dann vielleicht die Qualitäten schon oder sehen das, dass ein Spieler ist, der die Mannschaft verbessern kann. Aber sowas hatten wir ja jetzt eigentlich zuletzt, als es noch keinen Auf- und Abstieg gab, mit zum Beispiel Pieter und Müller damals, die nach Schweden gegangen sind, das ist das beste Beispiel. Aber sowas hatten wir jetzt, also zumindest, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ein potenzieller Nationalspieler dann nochmal fürs letzte Phase der Hauptrunde dann verliehen worden ist.
Nee, auf keinen Fall. Also vor allem nicht der im letzten Jahr das Tor zur Meisterschaft geschossen hat, ne?
Ja. Also das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Andi Eder wechselt nach Zug und gibt Spekulationen darüber, ob er vielleicht dann nächste Saison in Berlin ist. Würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen abwarten, aber vielleicht gibt es auch Leute, die andere Informationen haben. Sollen wir in die NHL schauen? Zu Leon Draisaitl?
Sehr gerne, dann. Sehr, sehr gerne.
Ja, dann erzähl doch mal. Also ich glaube, der ist, Leon Draisaitl, aktuell ganz gut unterwegs mit seinem Team. Ich habe irgendwas mitbekommen, so, was waren es, 16 Siege, glaube ich, mittlerweile. ist eine ganz gute Serie. Ich glaube, das ist fast ein Rekord dran an der NHL. Also scheint ganz gut zu laufen bei Leon
Draisaitl. Ja, schon. Für ihn selber auch. Ne? Hat in diesen letzten 16 Spielen selber 23 Punkte gemacht. Unter anderem seinen 800. Und da sprachen wir auch schon in den 10 Minuten drüber, dass es natürlich auch sehr treffend war, dass er ihn aus seinem Office, wie die Profis ja sagen, gemacht hat. Und natürlich auch nach einem Doppelpass mit McDavid. Also besser hätte man, glaube ich, Draisaitls Karriere bislang nicht zusammenfassen können als dieses Tor.
Und dann ist aber doch die Frage, wohin geht's für die Oilers in dieser Saison? Also zu Saisonbeginn habe ich wieder gedacht, ja, also klar, Draisaitl, McDavid, super Offensive, aber Defensive wieder das Problem, Torwartspiel ist wieder das Problem und es gibt halt einfach bessere Teams im Westen, an denen sie dann, wenn sie in die Playoffs kommen, scheitern würden zu Saisonbeginn. Dann gab es den Trainerwechsel, Chris Knobloch hat übernommen. Die Oilers spielen jetzt anders Eishockey, sind defensiv viel stabiler, kassieren in vielen, vielen Partien nur 2 Gegentore oder sogar weniger und haben jetzt diesen Lauf hingelegt. Also ja, kann es ja eigentlich nur in Richtung Stanley Cup die Frage gehen zumindest. Ne? Das muss ja das Ziel sein.
Ja, das ist auch das Ziel, aber wir können ihn ja erstmal hören, was er dazu sagt, wie das bisher so lief und wie es aktuell läuft.
Ich glaube, dass das bei uns ganz, ganz extrem war. Wir haben am Anfang der Saison auch gutes Eishockey gespielt. Wir haben wirklich viele Spiele verloren, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Haben uns dann, ja, irgendwie in so eine Situation reingespielt, wo wir alle irgendwie nicht unser Selbstvertrauen wirklich hatten. Und es hat sich so angefühlt, als ob wir, egal was wir tun, einfach, es ist unheimlich schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und jetzt gerade fühlt sich das halt einfach an, als ob, weiß ich gar nicht, wer uns jetzt gerade schlagen kann. Das wird sich natürlich auch irgendwann ändern, klar, aber ganz ehrlich, mir fällt das ein bisschen schwer, da jetzt ja eine genaue Antwort für zu haben.
Ja, er sagt es, ne? Das ist manchmal wirklich so eine Kopfsache, ne? Du gehst aufs Eis und egal was du machst, es funktioniert irgendwie nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, die hatten ja auch Anfang der Saison, wir haben ja mal drüber geredet, auch gute Expected Goals Werte und sowas. Die waren ja, als die da ganz unten standen, waren die ja trotzdem die Nummer 1 in der ganzen Liga, was Expected Goals angeht, ne? Und auch wenn man diese Statistik vielleicht nicht immer überbewerten sollte, heißt das ja schon, dass eine Mannschaft eher nach vorne spielt, eher in gute Abschlusssituationen kommt. Aber sie haben halt dieses Tor nicht getroffen und am Ende haben sie immer verloren. Und jetzt ist es so, ja, die spielen immer noch gutes Eishockey, gar keine Frage, aber die spielen ja jetzt nicht so überragend, dass die jedes Spiel gewinnen müssten. Genau wie sie am Anfang nicht so schlecht gespielt haben, dass sie jedes verlieren müssen. Irgendwie der alte blöde Spruch, wenn es nicht läuft, läuft nicht und wenn es läuft, dann läuft es. Ne? So ist es.
Der Lauf ein bisschen zu früh vielleicht sogar, denn bis zu den Playoffs ist es ja noch ein bisschen hin.
Nee, finde ich nicht, weil ich finde, du musst es jetzt relativ schnell mal auf den Playoff-Platz kommen, weil sonst hast du jedes Spiel diese Rechnerei und oh, wir sind immer noch nicht und es fehlen noch 3 Punkte und wir sind noch nicht da und so. Und das kann echt zäh werden. Also nicht, dass sie sich jetzt ausruhen können, aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt schon dann, ich glaube, sie standen ja sogar schon vor Silvester auf dem Playoff-Platz, ne? Oder wie auch immer, auf jeden Fall so rund um Silvester standen sie dann erstmals auf dem Playoff-Platz. Und ja, ich glaube, das ist auch mental einfach wichtig, dass man sagt, boah, kleines Zwischenziel erreicht. Nicht, dass man sich jetzt ausruhen kann, aber zumindest, dass man so merkt, okay, weil kurz nochmal schwenkt nochmal in die DEL. Ich glaube, das ist dann für Iserlohn auch ein bisschen frustrierend gewesen in den letzten Wochen. Du gewinnst und gewinnst und gewinnst und bist immer noch Letzter. Na, und er hätte ja auch nicht gesagt, komm, das ist jetzt zu früh oder zu spät. So, nee, du musst dann irgendwann, musst du halt die Punkte aufholen.
Das ist schon Wahnsinn. Jetzt erst kommen wir von Nachverpflichtungen zu McDavid und jetzt kommst du von einem potenziellen Stanley Cup Gewinner wieder zu den Eagles und Roosters. Was ist halt los?
Ja, da hast du völlig recht. Aber reden wir mal weiter oder hören wir mal weiter, was Herr Draisaitl sozusagen hat. Denn, also er spielt eine super Saison, gar keine Frage. Und McDavid spielt ja auch eine super Saison. Erst recht, nachdem seine augenscheinliche Verletzung Anfang der Saison nicht mehr da ist. Trotzdem muss man sagen, was dieses Jahr echt ein Unterschied ist, die beiden sind nicht ganz vorne dabei, was so die Scorerlisten angeht. Ne? Also in den letzten Jahren war es ja gerne mal so, dass McDavid mit 30 Punkten Abstand vorne war und Draisaitl war irgendwie Zweiter. Dieses Jahr sieht es nicht so gut aus. Aber Frage an Draisaitl, stört das eigentlich oder ist es egal?
Wir haben beide individuell alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das Wichtigste für uns ist der Stanley Cup jetzt und ob wir jetzt, weiß ich nicht, Erster, Zweiter oder 13. oder 17. werden in der Scorerwertung, das ist am Ende, spielt das jetzt keine große Rolle. Es kommt dann auf die Playoffs drauf an und ja, es geht ja auch nicht immer alles nur um Punkte, um Statistiken. Ich glaube, dass wir beide dieses Jahr nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben, auch auf der defensiven Seite.
Aber das ist doch eigentlich selbstverständlich, oder? Hättest du mit einer anderen Antwort gerechnet?
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Aber trotzdem ist es ja so, dass man, weißt du, ich finde, wenn du oben stehst, dann kannst du immer sagen, ist mir egal. Aber du musst es auch sagen, wenn du nicht oben stehst, oder?
Ja, logisch. Also du musst es sagen, aber ich glaube es ihm auch voll. Also zu 100% kaufe ich ihm das ab, dass ihm der Stanley Cup einfach viel, viel, viel wichtiger ist, wenn du den noch nicht gewonnen hast. Also ich meine auch dieser Spruch, ich würde alle individuellen Auszeichnungen eintauschen gegen diesen einen Cup, den diese auch schon mal, die Sprüche kennt man ja oder hat man schon mal gehört. Ja. Die glaube ich zu 100%, ne, weil also im Endeffekt ist es halt ein Mannschaftssport und wenn du den Stanley Cup nicht gewonnen hast, bist du nicht vollkommen als Spieler. Es ist einfach so. Und da können dir so und so viel Hart Trophies und Art Ross Trophies und was ich, Norris Trophies oder Wessner Trophies können dir da nicht drüber weghelfen, sondern unter dem Strich geht es halt dann um den Stanley Cup.
Ja, aber andererseits finde ich, ich kann das total nachvollziehen, dass man selber so denkt, aber ich finde, in der 32er-Liga mittlerweile, finde ich, kannst du einfach nicht verlangen, dass du Meister wirst, egal wie gut du bist, aber in der 32er-Liga mit Salary Cap, mit Draft-System und sowas, also ich finde, da kannst du trotzdem sagen, das ist eine absolute Weltkarriere und jemand gehört zu den besten Spielern und ist überragend drauf, aber ist halt nicht Meister geworden. Ich finde, das ist was anderes, als wenn du jetzt sagst, so in früheren Zeiten, wo es mal nur 6, mal nur 12, mal nur 21 Teams in der NHL gab und sowas. Ich finde da, und noch kein Salary Cap, wenn du da bei dem Top-Team gespielt hast und warst auch selber ein Top-Typ, dann musstest du irgendwann Meister werden. Aber findest du, nehmen wir mal an, die Oilers würden jetzt noch irgendwie zweimal im Finale scheitern und dann irgendwie wird es wieder ein bisschen bergab gehen und die würden am Ende nicht Meister werden, McDavid und Draisaitl, dann dass denen irgendwas fehlt?
Also ich würde persönlich einfach auch natürlich ihre Karriere wertschätzen und ich weiß natürlich, was sie leisten und was für herausragende Eishockeyspieler sie sind, aber wenn du jetzt auch mal schaust in letzter Zeit, diese Generational Talents, die gekommen sind, zu denen halt einfach McDavid auf jeden Fall gehört und Draisaitl ja eigentlich auch, die haben es dann doch alle geschafft. Ein Crosby hat es geschafft, ein Ovechkin hat es geschafft, jetzt ein Nathan MacKinnon hat den Cup gewonnen. Und Stamkos in dieser Ära, dann, oder sagen wir jetzt mal, seit dem Salary Cap, dann eben bei McDavid einfach der große Spieler, sage ich jetzt mal, nach der Ära Crosby, Ovechkin zu sein und noch drei Seiten an seiner Seite zu haben und den Stanley Cup nicht zu gewinnen. Logisch ist das ein Makel.
Ja, absolut. Also ich habe mich auch weiter, also natürlich fehlt dann was, aber ich finde, es ist nicht das, was fehlt, dass du sagst, er hat irgendwie Schuld daran, dass seine Karriere nicht komplett ist.
Nein, 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 nein.
Wie meine ich das?
Nein, es ist halt auch, es ist einfach ein Teamsport, ne? Und du kannst selber dann, ich meine, die letzten Jahre war es einfach so, die haben, was Scoring anbelangt, einfach alles gezeigt, was drin ist und klar, es geht immer noch mehr, aber das war ja überragend und hat trotzdem nicht gereicht und aber du hast jetzt auch gesagt, die Zahlen sind jetzt nicht so gut wie die vergangenen Jahre, sind ja trotzdem noch überragend, ne? Also nicht vergessen.
Ja, eben deutlich mehr als ein Punkt pro Spiel, gar keine Frage.
Genau, ja, trotzdem noch überragend, aber ja, vielleicht dann auch bei den beiden, das, was wir schon ein paar Mal besprochen haben, einfach so ein bisschen umdenken dann auch oder das dann umzusetzen, dauert ja auch mal ein bisschen zu sagen, okay, jetzt noch mehr auf Mannschaftserfolg, es war einmal das Thema Länge der Wechsel bei den beiden, oft ein bisschen zu lang, vielleicht, dass du was erzwingen willst. Also einfach so Sachen, wo du dann vielleicht noch einen Tick mehr in Richtung Mannschaft denkst, weil dir auch bewusst wird, es geht nur so und das Fenster schließt sich halt jetzt schön langsam. Insofern, ja, aber auch da wieder passt es ja zur Antwort von Leon Draisaitl, dass er sagt, Stanley Cup steht über allem.
Ja, und vor allen Dingen, wo du sagst, das Fenster schließt sich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Draisaitls Vertrag geht noch anderthalb Saisons. Der ist 2025 beendet. McDavid ist 2026 beendet. Da ist natürlich die Frage, wie geht's da weiter? Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, das schon als diesen Last Dance bezeichnen. Aber tja, es ist natürlich die große Frage, wird er verlängern? Wird McDavid verlängern? Für wie viel Geld verlängern sie? Ich meine, man darf nicht vergessen, Draisaitl verdient aktuell grob 8,5 Millionen. Und der ist natürlich für NHL-Verhältnisse, bitte dreimal unterstreichen, NHL-Verhältnisse, ist er unterbezahlt. Und wenn man so liest, es gibt ja schon so Leute, die spekulieren erst darauf, wie könnte ein neuer Vertrag aussehen, da könnte man schon so von 11, 12, 13 Millionen ausgehen. Und bei McDavid kann man vielleicht von 14, 15, vielleicht sogar 16 Millionen ausgehen. Und kannst du zwei Spieler in einem Team halten, die so viel Geld verdienen? Andererseits sollen die vielleicht nochmal wieder auf Geld verzichten, was sie ja in den letzten Jahren eh schon gemacht haben. Klar, der Salary Cap wird steigen, aber er wird nicht so explizit oder nicht so exorbitant steigen, dass die beiden so unglaublich viel Geld verdienen könnten, wie sie rein statistisch her wert wären. Also ich finde es schwierig, ehrlich gesagt. Aber wir können ja erstmal bei ihm selber reinhören. Er ist natürlich auch danach gefragt worden, wie sieht's aus? Sind die Oilers für ihn auch der Kandidat für den Stanley Cup in den nächsten Jahren und ist er dann auch selber noch dabei?
Ich glaube, dass wir unsere Zeit jetzt jetzt gekommen ist über die nächsten Jahre und wir natürlich ja sehr, sehr gerne hier den Stanley Cup gewinnen wollen und würden und ja, setzen alles daran, das zu schaffen. Zu Ihrer zweiten Frage kann ich jetzt gerade wenig zu sagen. Ich halte das mal ganz, ganz bedeckt und ich bin jetzt gerade hier und fokussiere mich komplett auf die Oilers und ja, dann wird man sehen, was im Sommer oder nächsten Sommer dann passiert.
Ja, hätte sich bedeckt, ne, wie er es gesagt hat. Ich will da jetzt nichts reininterpretieren, weil ich glaube ihm sogar wirklich, dass er sagt, ich konzentriere mich nur auf das aktuelle Jahr und will jetzt hier nicht rumspekulieren und das irgendwie im Hinterkopf haben, dass mich vielleicht von irgendwas ablenkt. Aber ich sag mal so ein ganz klares Bekenntnis für Neuland, das hört sich erstmal anders an, ne?
Ja, und das eine sind eben Bekenntnis zu dem Team und das andere ist das, was du auch schon angesprochen hast, das Geld, ne? Weil es gibt ja jetzt schon andere Beispiele, also jetzt mal der unterbezahlteste Spieler der Liga der letzten Jahre ist Sidney Crosby, der immer noch bei diesen 8,7 hängt, die wunderbar zu merken sind, sich, weil er es eben, weil seine Rückennummer die 87 ist, aber wenn du sagst, der spielt immer noch auf dem Niveau für das Geld, also der hat dann, jetzt, dem geht's auch nicht schlecht, ne? Nicht falsch verstehen, aber er hat diesen einen Moment verpasst, dass er vielleicht immer noch in der Prime war, ja, in der Blüte seiner Karriere und dann einmal richtig einen fetten Vertrag unterschrieben hat. Also Nathan MacKinnon ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, ne? Der hat auch unter Wert gespielt und hat aber dann doch jetzt auch einen dicken Vertrag unterschrieben und dann ist immer noch die Frage, wird er den bis zum Schluss auch so rechtfertigen können oder ist das dann einfach auch eine Belohnung für das, was du geleistet hast oder andere Spieler wie, wir hatten bei den Chicago Blackhawks dann die Zeit natürlich mit Taves und mit Kane, die dann nach den großen Erfolgen eigentlich erst diese Verträge noch bekommen haben.
Und mit den neuen Verträgen nichts mehr gerissen haben.
Genau, mit den neuen Verträgen dann nichts mehr gerissen haben, aber dann im Nachhinein eigentlich bezahlt worden sind für das, was sie vorher geleistet haben. Aber dazu müsste natürlich Dreisattel, wenn wir es wieder umdrehen, diesen Stanley Cup gewinnen und dann könnte er sagen, okay, jetzt mal einen fetten Vertrag oder woanders halt nochmal unterschreiben. Ne?
Das ja, ist halt die Frage ist halt, was macht man mit diesem Discount? Ne? Also ich meine, du hast den MacKinnon schon angesprochen, David Pastrnak war genau so ein Beispiel, der dann irgendwie für 6 hat er, glaube ich, gespielt in Boston, wo auch alle sagten, haben wir deine Torproduktion, rechtfertigt einen zweistelligen Millionenvertrag. Da hat er ursprünglich mal gesagt, ja, aber ich habe doch genug zum Leben, das reicht mir doch. Und jetzt der nächste Vertrag, da hat er dann aber nicht mehr Boston irgendwie was zurückgegeben sozusagen, sondern hat auch für 2, ich glaube für 11 oder was hat er unterschrieben. Ne? Und also ich finde, du merkst gerade so einen Trend, dass selbst die Leute, die in der Vergangenheit so gesagt haben, ja gut, dann spiele ich ein bisschen billiger, weil dann kann das Team mehr Erfolg haben, jetzt aber sagen, nee, Leute, jetzt Zahltag, ne? Und ich weiß nicht, wie du dich als Dreiseitel fühlst, wenn du einerseits denkst, ja, klar, reicht das zum Leben, die 8,5, da brauchen wir gar nicht drum rumreden, aber es ist für die ja auch immer eine Form von Wertschätzung, je höher der Vertrag ist. Und ob er sich nicht schon denkt, komm, ich habe jetzt hier 8 Jahre lang unter Wert gespielt, jetzt will ich aber auch nochmal richtig Kohle haben. Ich sehe es nicht ein, dass so ein Seth Jones oder so mehr Geld verdient als ich.
Ja, aber muss eigentlich jeder Spieler für sich selber entscheiden, ne? Und also, ja, was hat Dreisattel für dich oder auf dich für einen Eindruck gemacht? Wie immer, also so
sehr gechillt entspannt.
Und
sehr entspannt.
Genau, ja.
Zwischendurch ja. Aufgestanden, hat eine Doppelseite gemacht, wieder hingesetzt und hat dann so Luftschlangen durch die Gegend geworfen. Nein, wie immer, sitzt da, ist sehr abgeklärt. Ja, ist halt gerade in so einer Runde. Ich glaube, im 1-zu-1-Gespräch kann er auch anders sein. Ich habe ja auch schon mal länger mit ihm telefoniert, das ist ein bisschen anders, ne? Und aber in so einer Medienrunde, gerade über Video, ist er dann auch sehr ruhig, sehr abgeklärt, spricht, antwortet sehr kurz und sowas, klar. Entertainer ist es dann nicht gerade, das muss man schon sagen.
Auch so, du hast jetzt kein Gefühl, hat jetzt auch nichts.
Ich habe generell keine Gefühle. Die Zeit ist vorbei.
Naja, aber er hat auch nichts rausgelassen, was zu seiner Zukunft anbelangt. Da hat man da
überhaupt
eine Antwort erkennen können.
Nee. Ich glaube, er muss sich halt die Frage stellen, ne? Erstens mit diesem Discount und die zweite Frage ist auch, will er nochmal was anderes sehen? Weil das ist ja nicht nur ein Sportler, das ist ja auch jemand, der da lebt und vielleicht hat er ja auch Bock, nochmal in New York City zu leben oder in L.A. oder in Florida oder sowas oder in Toronto, keine Ahnung. Gut, Toronto wird nicht mehr viel Geld im Gehalt zum Übrig haben, aber du weißt, was ich meine. Wer weiß, ob er sein Leben lang in Edmonton wohnen bleiben will. Wer weiß, ob er sich nicht denkt, naja, nachher verlängere ich hier groß, aber dann sagt McDavid, der geht woanders hin, dann hänge ich hier rum ohne den. Also der muss sich diverse Fragen beantworten. Ne?
Aber die muss er sich erstmal selber beantworten, bevor er sie dann uns beantwortet.
Die Frage ist ja auch, spricht er sich mit McDavid ab und sagt ihm, hör mal Kollege, wenn ich unterschreibe, dann machst du es aber auch. Ne? Oder ob der sagt, jeder ist dann nur für sich selbst verantwortlich.
Ja, ich kann mir auch schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass einer der beiden nur bleibt. Ja, also dann, wenn dann schon beide und dann haben wir das Problem, dass wir dann schnell mal bei 25 Millionen zusammen. Oder also zwischen 20 und 25.
Aber locker.
Ja.
Gut, der Salary Cap wird, ich habe so eine Vorhersage gelesen die Tage irgendwo, und da hieß es, bis dahin, bis McDavid 26 seinen neuen Vertrag dann hätte, würde der Salary Cap auf deutlich über 90 Millionen Dollar steigen. Dann ist das im Verhältnis natürlich auch nicht mehr so viel. Aber wenn man überlegt, also wenn es wirklich so ist, dass McDavid, sagen wir mal, für 15 unterschreibt und Dreisaitl für 12, dann reden wir über 27 Millionen für zwei Spieler. Und das sind ja dann mehr als 30% vom Salary Cap. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
Wir müssen immer auch schauen, wie viel Prozent eben oder wie viel anteilig vom Salary Cap macht dann das Ganze aus. Ich meine, man kann dann eben auch nicht aus verschiedenen Epochen, aus verschiedenen Zeiten dann Verträge vergleichen. Aber trotzdem, irgendwann ist dann auch mal gut und du brauchst dann eben noch ein paar andere Spieler, um
ja,
erfolgreich zu sein.
Ein Problem bei denen ist ja auch noch, dass die ja seit Jahren oben dabei sind, nicht mehr hoch draften und deshalb nicht mehr das Glück haben, irgendwie so einen Connor Bedard zu haben, der Weltklasseleistung bringt und 800.000 verdient. Ne?
Ja, ja.
Das heißt, du hast ja dann nicht mehr die ganz Jungen, die wenig verdienen, die dich richtig weiterbringen, sondern eher dann die Jungen, die böse gesagt Lückenfüller sind.
Die Oilers also mit den 16 Siegen jetzt am Stück, ob 17 werden und ob sie den Rekord der Pittsburgh Penguins Anfang der 90er Jahre aufgestellt einstellen, ist dann die Frage, beantwortet sich erst nach der All-Star-Pause, auf die sich der Bernd sehr gut, sehr freut, weil wir wissen alle, großer All-Star-Game-Fan ganz schön gerade.
Absolut, ich werde es mir auch angucken. Also die Spiele vielleicht nicht, aber ich werde mir für die Skills-Competition angucken. Ich werde mir angucken, was die PWHL-Spielerin da war. Das interessiert mich schon.
Bernd, danke dir.
Danke dir, Herr Fetzer.
Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal oder wenn ihr wollt, schon jeden Wochentag um 12 Uhr mit den 10 Minuten Eishockey. steady.de/bisslockey.
Natürlich wollt ihr. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.